Wissen runterdrehen.
Lob und Dank. Wir sind hier. Was für ein Wunder bist du, Herr Jesus. Halleluja. Mein Thema ist heute, Gott will unser Allerbeste, das Glück, die Freude, das Leben, das volle Genüge. Halleluja. Gott will alles, was wir sind und was wir haben. Er will unser ganzes Vakuum ausfüllen. Er will der Beste sein und der Allerbeste. Könnt noch ein bisschen runterdrehen. Ja, so. Mein Thema ist also, Gott will dein Glück, Gott will dein Leben, Gott will dein volles Genüge, Gott will dein Fortschritt, Gott will, dass es dir gut geht, dass es dir nichts fehlt, dass du keinen Mangel hast, dass du alles im Griff hast, dass du gesund bist, dass es mit dir vorwärts geht. Das ist der Wille Gottes, dieser absolute Wille Gottes für dein persönliches Leben. Ich will dich ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein, Gott will dein Leben regulieren, einstellen, das Beste daraus machen. Das will der liebe Gott. Und dann am Sonntag werden wir über Reichtum sprechen. Was macht einen wirklich reich? Nicht der, wo Geld hat, ist reich, sondern der, wo den Herrn hat, wo Gott hat, wo den lebendigen König in seinem Leben hat, der dessen Seele erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Der ist reich und der ist gesegnet. So, Gott will dein Glück. Das ist mein Thema. Er will, dass uns gut geht, dass wir keinen Mangel haben. Der Herr will unser Hirte sein. Preis dem Herrn. Weißt du, er will uns begleiten das ganze Leben lang, solange wir leben, dass wir keinen Mangel haben, keine Art und gar nichts, dass wir ausgesorgt haben. Er will uns tragen bis ins hohe Alter. So steht es in der Bibel. Das ist Gottes Versprechen. Gott will nicht, dass wir scheitern, sondern dass wir leben und volles Genüge haben. Das ist, was Gott will. Scheitern ist nicht im Willen Gottes, sondern Gott will so an uns arbeiten, dass wir ständig auf die Beine kommen, dass wir vorwärts gehen und dass wir leben. Gottes Wille ist, dass wir alles haben, was wir brauchen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie reich man sein kann in Gott, in Jesus und im Heiligen Geist. So, wir denken hier an so viele Sachen. Eleonore von Reuss hat einmal ein Lied geschrieben, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß, das ist wahr. Und die Menschen suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. So, das ist der Einstieg für meine Botschaft heute Abend. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre, Liebe und Glück. Und sie kommen leer und mit Sünden beladen zurück. Das ist also das Ergebnis, was die Eleonore von Reuss festgestellt hat. Irgendetwas muss faul sein. Die Menschen suchen in Reichtum, Ehre und Glück. In Liebe und wo auch immer. Und wenn ich so die Menschen anschaue, so viele gescheiterte Typen, gescheiterte Ehen, gescheiterte Persönlichkeiten. Was ist mit dieser ganzen Ehre? Man hat sich hochgearbeitet, Karriere gemacht, Bilderbuchkarriere manchmal. Und dann, wenn du durch den Friedhof gehst, hier ruht. Herr sowieso, Professor sowieso, Magister sowieso, Majestät sowieso. Die Beerdigung, wenn ich daran denke, die Beerdigung von Kohl. Dreimal musste man Trauerfeier für den Mann halten. Einmal in Straßburg, einmal in Ludwigshafen und einmal in Mainz, damit er endlich mal unter die Erde kommt. Du siehst also, es ist nicht einfach. Das, was Kohl mitgenommen hat, hat die Kohl-Protokolle mitgenommen. Heribert Schwan hat einfach 1 Million Strafe zahlen müssen, dass er den Altkanzler ein paar Sachen da abgeluchst hat in seinem Interview, als er seine Biografie schrieb, muss also 1 Million Strafe zahlen. Und all das, was der Kohl jetzt ja nicht gesagt hat, nicht sagen wollte, hat er das mit ins Grab genommen, wer die Spender waren, die gespendet haben und vieles andere mehr. Und Kohl betonte, dass die Äußerungen strikt vertraulich gewesen sind damals. Also auch die vertraulichen Äußerungen hat er mit ins Grab genommen. Was bleibt unter dem Strich? Was bleibt unter der Karriere eines Menschen? So, in vielen Städten, wenn ich dran denke, Adolf Hitler, hier fast in jedem Dorf hat er irgendwo den Dorfplatz gehabt, Hitlerplatz, und hier bei uns die Frankfurter Allee war mal Stalinallee, dann war sie mal Hitlerallee, verstehst du, und immer wieder umbenannt. Was nützt es? Die Ehre bei Menschen. Da kommt dir jemand anders und der setzt dich ab und streicht deinen Namen da einfach aus dem Buch. Nicht das Leben, sondern aus der Statistik. Sie suchen in Ehre und Liebe und Glück. Und sie kommen gescheitert, beladen mit Sünden und so weiter zurück. Manche Menschen entscheiden sich einfach für Abenteuer. Und was bleibt unterm Strich? Ein leeres Gefühl. Die Welt unterliegt fatalen, tödlichen Irrtümern, wenn ich so dran denke. In all diesen Jahrhunderten, Menschen haben gesucht, 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 gesucht und sie kamen leer und beladen zurück. Was bleibt? Eigenartig. Gott will dein Glück, das ist mein Thema. Und er will, dass wir ja glücklich sind, fröhlich unsere Straße ziehen. Manchmal denken die Leute ja, diese Heirat war eine Liebesheirat, das war unser Glück und dann platzt diese Seifenblase nach kurzer Zeit. Heute, so wie ich, wenn ich so die Menschen angucke, wie sie leben, sie haben gehofft, geglaubt und die ganzen Lebensbedingungen, die wir heute haben, sind einfach Belastungen, das ganze Leben, Stress, Arbeit und dann ist wieder das Glück dahin. Was bleibt? Was folgt daraus? Vielfach nur noch Streit. Das habe ich gerade neulich gelesen, Boris Becker ist beim Konkurs. Und er kann nur gerade so seine Existenz bezahlen. Du siehst, hast du mal Millionen gehabt und dann alles so verflogen. Was bleibt, wenn man reich gewesen ist? Was bleibt, wenn man Erfolg gehabt hat? Was bleibt, wenn man ja alles gehabt hat, was man so sich wünschte und so weiter? Und vielfach sehe ich dann nachher, die Menschen kommen leer, beladen, zurück. Das erste Gebot heißt, du sollst keine andere Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Und wir sehen, wenn Menschen etwas vergöttern, etwas ja groß für sich, das ist mein Glück. Fußball ist mein Leben, hieß es zeitlang. Arbeit ist mein Leben. Und es gab so viele Sprüche, was unser Leben einmal war. Und was ist jetzt geblieben? Die Arbeitslosigkeit oder die Karriere, was auch immer ist. Du sollst einen Gott haben und allein ihm dienen und ihm allein gehorchen und ihm allein die Ehre geben. Wer nicht an einen lebendigen Gott glaubt, der mag alles haben, der hat kein Glück im Leben. Es ist wie ein Todesurteil. Also der hat kein Glück. Das Leben wird nichts, bleibt hohl. Man findet keine Erfüllung, ist alles so banal. Wer keinen lebendigen Gott hat, ist ein armer Tropf. Ist ein armer Tropf, tut mir leid. Tote Materie befriedigt das Herz eines Menschen nicht. Weißt du, da ist überall, was du aufmachst, was du anfängst, eine falsche Tür. Alles ist nur, ja, das Pferd von hinten aufgesäumt. Wer ohne Gott lebt, der lebt in einer verkehrten Welt. Alles ist verdreht, alles ist auf dem Kopf. Wer ohne Gott lebt, erreicht genau das Gegenteil. Dann sieht man, man hat gearbeitet, geschuftet, ja, sich angestrengt. Da wird Freude zur Trauer, da wird Sieg zur Niederlage, da wird Leben zum Tod, das ist das Ende. Und die Friedhöfe sind voll von Menschen, die was geleistet haben, was aufgebaut haben, was gespart haben, was, ja, sie haben versucht. Gott will, dass wir ein überfließendes Leben haben und er will unser Freude sein. Und zwar nicht nur für hier, sondern auch für die Ewigkeit. Wohl dem, der einen lebendigen Gott hat. Und Gott will, dass wir Ehre, Liebe und Glück bei ihm haben. Bei ihm allein. So. Das ist mein Thema. Gott will dein Glück, dass du glücklich bist, dass du die Glückseligkeit erreichst, dass du Freude hast, dass du Frieden hast. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, von dessen Leibe wird ja eine Ausstrahlung ausgehen. Der strahlt, indem es eine lebendige Quelle ist. Seine ganze Umgebung wird positiv beeinflusst. Der hinterlässt Spuren. Wer an Gott glaubt, ist so wie eine Oase mittendrin der Wüste. Weißt du, alles trocken Sand und mittendrin alles grün und voller Leben und voller Dynamik. Wer an Gott glaubt, aus dem strömt was heraus. Der erfreut seine Welt, der komponiert, der malt, der ist kreativ, der motiviert andere. Gott will dein Glück. Nicht nur, dass du konsumierst, sondern dass etwas von dir weggeht. Dass du die Welt erfüllst. Wer wirklich von Gott angesteckt ist, der hat so eine Urquelle in sich. Aus dem sprudelt lebendiges Wasser. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Bach, der grünt, auch wenn draußen eine Dürre ist. Und egal wie die Zeit ist, der blüht, der trägt Frucht und seine Frucht bleibt sogar. Und der vermehrt sich. Wer wirklich leben will, muss Kontakt mit der Ewigkeit haben. Zuerst mal das als Einstieg. Der braucht andere Schätze, der braucht die Schätze des Lebens, die aus der anderen Welt kommen. Der muss aus der Gegenwart Gottes anfangen zu leben, dem Strom des Lebens. Und so weiter. Dort ist er gepflanzt von diesem Strom, wo aus dem Altar Gottes hervorquillt, aus dem Heiligtum. So, was nützt einem Menschen, wenn der Körper gesund wird und die Seele vor die Hunde geht? Was nützt es? Was nützt es? Und deshalb ist es so wichtig, Was nützt es, wenn die Krankheit weggenommen wird, aber der Charakter, der böse, schlechte Charakter bleibt? Und die Persönlichkeit wird weiter zerstört. Gott will dein Glück. Echte Wiedergutmachung, Heilung und Wohlsein und so weiter gibt es nur, wenn wir die Ursachen festgestellt haben, was ist die Ursache für meine Krankheit, für die Probleme und so weiter, und dann mit Gottes Hilfe an diese Sache rangehen. Echte Seelsorge, das ist, dass man mit seiner Seele sich so erstmal beschäftigt und sich Gedanken macht, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch getan? Wo habe ich meine Seele falsch ernährt? So, und ich denke auch, die Predigten sind sehr wichtig. Du brauchst das Wort Gottes, das, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Der Mensch heilt durch Verstehen und Erkennen. Sobald er sich selbst erkennt, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist, sagt die Bibel, sagen auch die Griechen. Und dann werde ein Täter des Wortes, wenn du erkennst, jetzt ist, ich bin sterblich, ich vergehe, ich sollte ein anderes Fundament legen für mein Leben, auf die Ewigkeit bauen. Sonst nützt das ganze Wissen nicht, die ganze Erkenntnis, die ganzen Erfolge nicht, die ich erreicht habe. Wenn man glücklich werden möchte und sein möchte, dann muss man den ganzen Menschen im Visier nehmen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch? Was braucht der Mensch eigentlich, um zu leben? Wie viel Brot, wie viel Wasser, was braucht er eigentlich? So, wie ist unsere Seele ernährt? Und die Ernährung der Seele ist ausschlaggebend für unser Glück. Wie es deiner Seele geht, so geht es auch dir und uns persönlich. So, was braucht die Seele? Was braucht der Körper? Was braucht der Geist? So, was ist über deinem Leben? Was ist neben deinem Leben? Was ist vor deinem Leben? Was ist hinter deinem Leben? Was ist unter deinem Leben? Was ist über deinem Leben? Denk darüber nach. Wer bestimmt? Wer umgibt uns von allen Seiten? Wenn du das weißt, wer dich umgibt, wer dich trägt, wer dich hält, wohl dir. Einem Menschen kann man nur helfen, wenn man das Ganze vor Augen hält. Das ganze Seele, Geist und Leib. Es hilft nichts, wenn du deinem Körper hilfst. Es hilft auch nicht, wenn du dem Geist nur hilfst. Es hilft auch nicht, wenn wir der Seele helfen. Alles komplett zusammen, als Ganzes. Wenn der Seele geholfen wird, wird es dem Geist geholfen, dem Körper. Wenn es dem Körper geholfen wird, wird dem Geist geholfen und der Seele. Sollte zumindest so sein. Der Mensch ist ein Ganzes. Schon wenn du anschaust, wenn so ein kleines Baby geboren wird, wirst du nicht für möglich halten, aus dem wird mal ein großer Mann oder eine große Frau. So ein kleines Baby. Man denkt gar nicht, was ist der Mensch? Der ist nicht vollkommen und nicht vollendet, aber der entwickelt sich. Er ist alles im Werden. Die Entwicklung des Menschen im Mutterleib schon allein. So ein kleines Putzle. Die Zeugung. Das ist alles ein Werden. Dann das Ganze. Die Eltern, die Geschwister machen auch sehr viel aus in das Umfeld, in dem wir groß werden, aufwachsen, die Pubertät später und dergleichen. Dann die Beziehung, der Freundeskreis, die Prioritäten, meine Einstellung zum Leben. Das macht den Menschen aus, das Ganze. Nicht nur irgendwie ein paar Kleinigkeiten. All das und noch viel mehr sind wir. Das, was wir lieben, was wir mögen, was uns schmeckt und nicht schmeckt, was wir verstehen und nicht verstehen, was uns zugefügt wird. Unsere Verletzungen machen so viel aus für unser Leben. Wenn ich daran denke, das, was wir von anderen übernehmen, das macht unser Leben aus. Wir sind ein Ganzes. Das, was uns ansteckt, so ein Virus, irgendeine Infektion, das, was ich lese, was ich höre, was ich sehe, an dem ich gerade arbeite, all das macht mein Leben aus. Nicht nur beten und oder essen und trinken. Wer anderen hilft zum Beispiel, der arbeitet an sich selbst. Denkt drüber nach. Wer anderen hilft, der arbeitet an sich selbst. Und wer anderen hilft, kriegt unter Umständen sogar die Probleme, die der andere hat. Und er lernt, diese Probleme zu lösen. Und wird für die Not der anderen empfänglich, wie der barmherzige Samariter. Lässt den einen in die Herberge und wenn ich zurückkomme, bezahle ich noch, was noch fehlt. So, wenn du dabei bist, anderen Menschen zu helfen, dann fängst du an, Gott zu dienen. Also, das ist so vieles, was in diesem Paket hineinkommt, was glücklich macht, was zufrieden macht, was Freude bereitet, anderen zu dienen, zu sehen, wie Gott einen begleitet und wie Gott einem hilft und zur Seite steht. Einem Menschen geht es so, wie es seiner Seele geht, steht in der Heiligen Schrift einmal. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Und deshalb ist das Seelenheil so wichtig. Das Seelenheil ist so wichtig. Wichtiger als die körperliche Gesundheit. Wichtiger als alles Verstehen und alles Wissen und alles Denken. Und indem ich für meine Seele mich kümmere, vergrenze ich mich, ich suche nicht das Äußere, sondern zuerst einmal das Innere. Was ist mir wichtig? Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Nummer eins. Dann, dass jeder Augenblick nur eine Gelegenheit ist, wie schnell die Zeit vergeht. Überlege einmal, wie schnell. Dann vergeht schon auf 70 zu oder auf 100 zu oder was weiß ich oder auf 50. Versuch einmal, deiner Seele zu dienen. Deine Seele ist von Gott und deine Seele ist mehr wert als alles Gold dieser Welt. Manchmal bin ich barsch, wenn ich so manchmal mit Leuten rede. Manche schockiere ich und verärgere ich, stoß vom Kopf. Weißt du, ich mache das ganz bewusst, damit die Menschen aufwachen. Vielfach wachen die Menschen gar nicht auf. Du musst doch so einen Ruck geben. Oh, was war denn das? Erschreckt. Warum hat er das so gesagt? Wenn ein Mensch glücklich werden will, muss er zuerst etwas selbst für sich tun. Nummer eins. Er muss etwas bei sich anfangen. Selbst gewisse Schritte unternehmen. Er muss zuerst mal selbst vergeben, bevor Gott einem vergibt. Das ist mir so groß in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Bevor du selbst Vergebung von Gott bekommst, musst du zuerst mal selber alles loslassen. Alles allen Leuten selbst vergeben. Der Mensch muss zuerst mal anfangen, sich selbst zu lieben, bevor er Gott liebt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Gott sowieso auch. Wenn du was haben willst, du musst du erst mal selbst hergeben, selbst loslassen, selbst Gott zur Verfügung stellen. Wer etwas ernten möchte, der musst du erst mal sehen. Also, wer nicht sieht, wird auch nichts ernten. Kann es noch so viel tun und denken und philosophieren. Wer nicht vorher selbst etwas getan hat, der kann zuerst einmal überhaupt nichts tun. Der musst du erst mal etwas in die Welt hineinsetzen, damit er etwas empfangen kann von dieser Welt. Es ist sogar gefährlich, wenn du anderen hilfst und selber nichts hast. Du verausgabst dich. Also, wer nicht vorher selbst vergibt, der wird unversöhnt bleiben, der wird in die Ewigkeit gehen, ohne Frieden Gottes, ohne Vergebung. Vergib uns, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Wenn man glücklich werden will, muss man zuerst mal in seinem Leben aufräumen. Nicht, dass wir woanders den Leuten helfen. Nein, wir müssen selber mit Neid und Hass, Groll und Bitterkeit fertig werden. Mit den Verletzungen, egal was in unserem Leben alles so passiert ist, aufräumen. Rache und Vergeltung. Wir sollten vergessen, das ist nicht unser Geschäft, das ist Gottes Sache. Er sagt, mein ist die Rache. Also wir sollen Gott überlassen. Ohne der Vergebung kommt man nicht zu Gott. Passiert bei mir nichts, keine Heilung, bekomme ich keinen Frieden. Wenn du vergibst, wird Gott auch vergeben. Aber ich habe jetzt etwas verstanden, dass Gott vergibt. Er vergibt nicht in diesem Leben, sondern ich bekomme drüben, wenn ich dort bei ihm ankomme, die Vergebung. Wenn wir hier nicht vergeben, wir werden drüben keinen Frieden haben. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir uns drüben gut betten wollen und gut liegen wollen, müssen wir hier heute schon anfangen. Ohne Vergebung gibt es keine Hilfe, keine Heilung, keine Befreiung, kein Segen, das ist alles sinnlos. Wir müssen also bei uns anfangen, und zwar hier, heute, in diesem Leben. Und das andere Leben ist dann von Gott für uns bestimmt. Hier sind die Wurzeln, die das Leben ausmachen. Die Wurzeln für mein Glück. Das ist meine Vergangenheit, die ich aufarbeite. Und dann der Baum, das ist dieser Stamm, diese Gegenwart, was ich hier bin. Und dann kommt diese große Krone und die Blätter und die Blüten und die Früchte. Die Früchte brauchen manchmal Zeit. Vergehen Jahre, bis so ein Nussbaum Frucht trägt. 10 Jahre mindestens, bis du Haufen Nüsse ernten, Walnüsse ernten kannst. So, wir leben für dieses Leben, aber dieses Leben ist nicht das Leben, das ist nur Vorspiel für das andere Leben. Vorspann für das Zukünftige. Wenn du noch schlecht über die Menschen denkst, ihnen noch etwas nachträgst und so weiter, wird dir im Himmel das Essen nicht schmecken. Denn im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch, und zwar erst für die Ewigkeit. Vieles, was wir glauben, wenn wir beten, wenn wir Christen sind, ja, hier, ich muss jetzt hier gesund werden. Nein, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Mir fehlt noch Haufen, mir fehlt vieles. Wenn ich so dran denke, also ich könnte noch viel gebrauchen, verstehst du? Also, mir fehlt mannigfaltig. Aber wenn ich dann bei Jesus bin, beim Herrn bin und in seiner Familie, dann in seinem Thron bin, in seiner Gegenwart bin, dann wird mir nichts mangeln. Aber hier, wir haben noch Probleme zu kämpfen, Kämpfe auszustehen und auszubaden. Gott will uns mit seinen Augen uns leiten. Und er will aus dem Weg räumen, was uns unserem Glück noch im Weg stehen. Und das passiert hier unten. Die Aufarbeitung der Vergangenheit, der Geschichte und unseres Umfeldes passiert hier. Die Einsicht und der Einblick, das Heilen und das Befreien und der Zugang zu Gott, das passiert alles hier. Hier werden die Weichen gestellt für die Ewigkeit, in dieser Ebene. Und es gibt mehrere Ebenen, in denen der Mensch sich bewegt. Das ist das Natürliche und dann kommt das Geistliche, das Zukünftige, das, was noch vor uns liegt. Und es passiert vieles in der göttlichen Ebene. Das, was du hier löst, ist im Himmel gelöst. Das, was du hier festmachst, ist im Himmel festgemacht. Also wir leben praktisch nicht nur für dieses Leben, sondern unser Leben spielt sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Da, was wir hier tragen, das tragen wir für die Ewigkeit, diese Frucht. Alles fängt ganz klein an, wie ein Senfkorn oder Samenkorn, im Kleinen, und es wächst. Und diese Welt ist nicht perfekt, nicht vollkommen. Hier mangelt es mannigfaltig, hier heißt der Wunsch, aber dort ist die Realität, bei Gott, im Himmel. Ein Baum und eine Frucht zu werden, das dauert seine Zeit. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn du Äpfel ernten willst, du musst einen Apfelkern in die Erde stecken oder einen Apfelbaum pflanzen, bevor du dann Äpfel erntest. Also wir müssen etwas unternehmen zuerst, bevor wir was ernten. Sobald der Samenkorn die Erde berührt, ist die Schöpfungskraft Gottes aktiv, wird freigesetzt, dann passieren Zeichen. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weißt du, der Wunsch ist noch nicht die Erlösung. Der Glaube ist noch nicht die Erlösung. Der verlorene Sohn sagt sich da am Schweinetrock noch, oh, mein Vater hat Brot, die Fülle. Weißt du, der anerkennt den Vater, der ehrt den Vater, der denkt an den Vater. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Aber der ist noch nicht zu Hause. Der hat noch kein Wissen getan. Und erst, als er sich aufmacht und nach Hause geht und beim Vater ankommt, erst dann erlebt er das Wunder. Ja, mein Vater hat wirklich Brot, die Fülle. Und so ist auch hier auf dieser Erde. Wir denken, der Himmel ist ein wunderbarer Ort, aber erst wenn wir dort sind, merken wir, was los ist. So, der Wunsch, der Wille, das Verlangen ist noch keine Lösung. Deshalb, Gott will dein Glück, Gott will, dass wir uns aufmachen und zu unserem Vater gehen und dort ankommen und das Ziel erreichen. Deshalb, Gesundheit besteht aus mehr. So, ich will mich aufmachen und dann erst zum Vater gehen und dann erst das Ziel erreichen und dann bin ich erst gesund. Wir lesen in der Bibel so viele merkwürdige Sachen. Also ich habe am Anfang sehr große Probleme gehabt mit der Bibel und so weiter. Er heilt alle unsere Gebrechen, in seine Wunden sind wir geheilt. Du, wenn ich dann die Leute angucke, die sind nicht geheilt in seine Wunden. Und keiner wird geheilt in seine Wunden. Hier in diesem, ich habe so viele Leute gesehen, die waren in Heilungsgottesdiensten und sind wieder genauso nach Hause gegangen, wie sie gekommen sind. Also, aber die Bibel steht ganz groß, in seine Wunden sind wir geheilt. Und ich habe mich so oft gefragt, was ist das? Diese komplette Heilung, diese komplette Gesundheit ist uns erst im Himmel verheißen. Dass wieder alles hergestellt wird, dass meine toten Gebeine zum vollen Leben erwachen, in seine Wunden bin ich geheilt. In dem Moment, wo ich bete, bin ich gesund. Aber bei Gott, nicht hier. Und das ist so ein Widerspruch. Ich muss lernen, mit Widerspruch zu leben. Ich habe Vergebung der Sünden, aber von wegen, ich spüre nichts davon. So, erst wenn ich bei Gott bin und dort ankomme in der Ewigkeit, weiß ich, meine Schuld belastet mich nicht. Von dem Augenblick, wo ich meine Sünden bekenne, wo ich Jesus annehme als meinen Herrn, bin ich erlöst, bin ich gerettet, aber von der Rettung merke ich nichts. Das erste schreckliche Wunder habe ich erlebt bei meiner Taufe. Ich habe mir vorgestellt, wenn du getauft bist, kriegst du einen Heiligenschein, du bist heilig, du bist fromm und was weiß ich, die Gegenwart Gottes ist mit dir. Ich bin aus dem Wasser rausgekommen, nichts passiert. Ich war so geschockt, als ich in der Kabine mich dann umgezogen habe. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe so alles erwartet, dass wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Von Seligkeit merke ich gar nichts. Oder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das sind noch ein paar Jahre vergangen, bis ich erfüllt worden bin mit dem Heiligen Geist. Also da war gar nichts von dem, was ich so erwartet habe. Aber von dem Moment, wo ich getauft wurde, wusste ich, irgendwas ist mit dir passiert. Aber was kann ich nicht sagen? Nicht in dieser Welt, in der anderen Welt. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen. Versteht? Genauso, wenn du heiratest. Was passiert, wenn du beim Standesamt bist? Da steht der Standesbeamte, manchmal sind Frauen, diese Standesbeamtinnen, die trauen, möchtest du und. Und dann sagen sie ja. Und du sagst ja, und der andere sagt auch ja, und schon ihr seid verheiratet. Und wenn du dann nicht trennen willst, dann kostet es ein paar tausend Euro, die Scheidung. Also, du hast schon einen Bund geschlossen.
obwohl noch nichts Großes passiert ist. Du hast nur Ja gesagt. Und genauso bei der Taufe, ich sage zu Gott Ja. Und dann beginnt das Leben, dann beginnt die raue Wirklichkeit, dann beginnt der Kampf, dann beginnen die Auseinandersetzungen. Gott will dein Glück. Und dass du glücklich bist, aber das passiert nicht alles hier, sondern nach und nach und nach. Und wenn du so in Jesus bist, wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Und später habe ich gemerkt, dann habe ich sogar zeitlang gebetet, lieber Gott, jetzt bin ich doch vollkommen. Ich habe alles getan, was du gesagt hast, was ich tun soll, um selig zu werden. Nimm mich in den Himmel. Als ich noch junger Mann war, noch nicht verheiratet war, keine Familie hatte, ich wollte so gerne in den Himmel gehen, aber der liebe Gott hat mich hier gelassen. Und bis heute noch. Und das sind schon über 50 Jahre, wo ich hier bin, wo ich nicht den Himmel besuchen durfte. Ich konnte im Geist in den Himmel schauen, ich durfte erfahren, was die Herrlichkeit Gottes ist, aber ich bin hier geblieben. Aber ich weiß eines, mein Wandel ist nicht hier auf dieser Erde, mein Wandel, mein Leben spielt sich bereits schon seit der Taufe, seit meine Lebensübergabe an Jesus Christus schon im Himmel ab. Ich bin ein Bürger des Himmels, aber ich bin noch nicht dort. Ich habe den Ausreiseantrag und die Papiere und die Formulare und den Pass. Ich habe schon alles, aber ich bin noch nicht im Zug gestiegen. Und ich weiß, wir sind da von der Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland ausgewandert. Und das ging nicht so schnell. Mein Vater war zuerst mal in Moskau, hat die Papiere geholt. Wir waren einer der wenigen Ersten, die aus der Sowjetunion auswandern durften und so weiter. Und dann musste man zuerst mal alles auflösen zu Hause, alles verkaufen und alles aufgeben und dergleichen. Ja, und dann diese Propaganda, was wir dann als Propaganda von der Kommunistischen Partei gehabt haben, in Deutschland 80 Millionen, das Mord und Totschlag. Verstehst du, die haben nichts zu essen. Wir haben noch geschlachtet und Fleisch geräuchert und mitgenommen, damit wir nicht verhungern hier in Deutschland. Die Panikmache, was der Teufel alles so hatte. Und dann, als wir hier in der Bundesrepublik ankamen, in der Friedrichstraße, weiß ich noch wie heute, da sind wir rausgestiegen, als das Rote Kreuz uns empfangen hat, haben wir gedacht, Mensch, wo bist denn du? Das war alles so grau, bis hier in der DDR und auf dem Weg von der Sowjetunion bis dort war alles grau. Und dann sehe ich, Schnittblumen im Fenster werden verkauft und auf der anderen Seite war dann der Blumenmarkt dort in der Friedrichstraße. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Wir sind im Schlaraffenland gelandet. Wo sind wir denn? Aber zuerst einmal der ganze Kampf, die ganze Widerstände, die ganze Versuchung, die ganze Anfechtung. Was? Ihr wandert aus? Ihr verlässt uns? Ihr habt uns nicht lieb? Was wir doch alles gehört haben. Warum wir auswandern und so weiter. Gefällt's euch bei uns nicht? Wir haben doch alles. Und dann kommt diese Propaganda, was der Teufel dann so alles erzählt einem, hier ist Mord und Totschlag. Gott will unser Glück. Und was ist ein Risiko, wenn du dich auf das Abenteuer Gottes einlässt? Du weißt gar nicht, was mit dir passiert. Wir finden Frieden zum Glück durch Gott, durch Vergebung, durch Veränderung. Und dann kommst du raus, dann die Rote Kreuzschwestern haben uns dann empfangen und dann uns nach Marienfeld oder irgendwo da hinten hingebracht in so ein Übergangslager. Da waren wir eine Nacht und einen Tag, glaube ich. So, Gott ist da und Gott führt uns und Gott begleitet uns. Du musst dich nicht jetzt einüben, wie geht's mit mir weiter? Du musst dich nur Gott anvertrauen. Du wirst empfangen und dann wird es weitergehen in deinem Leben. Der Mensch begreift erst, wenn Gott uns einen an die Hand nimmt, was die wahre Liebe ist, wie der Vater ist. Erst wenn wir dort ankommen, und wir haben erst die Welt verstanden, als wir hier in der Bundesrepublik angekommen sind. Bei uns kann man zu Hause viel erzählen und konnte man viel erzählen, sowohl als auch, aber erst wenn du die Dinge siehst, wie sie wirklich sind. Und genauso auch, wenn wir vom Himmel hören, wunderbar, herrlich, fantastisch, am Kristallenmeer, oh, was wir da alle so singen und jubeln und jodeln und jauchzen. Aber erst wenn wir dort ankommen, nicht einmal die Hälfte ist mir gesagt worden, hat die Königin von Saba gesagt, als sie Salomo sah. Nicht einmal die Hälfte, was mir alles so erzählt worden ist, das, was ich jetzt sehe, in dieser Herrlichkeit und der Größe. Und das beginnt erst, das Glück beginnt, wenn du dort bist. Deshalb sei nicht traurig, wenn du manche Sachen nicht verstehst, manche Sachen nicht hast, manche Sachen nicht erlebst, warte auf den Vater. Warte, bis du ihm begegnest, bis er dich in den Arm nimmt, bis er dich drückt, bis er sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Alles auf dieser Welt ist auf Liebe angelegt. Dein Ursprung, deine Herkunft, deine Heimat, alles ist auf Liebe angelegt. Und Gott will, dass du glücklich bist, und zwar aus Liebe. Er liebt dich, er liebt dich. Und da fängt das Leben an. Was nicht Gott fürchten oder Gott dienen oder Gott anbeten. Nein, Liebe, liebe den Herrn. Und Glück ist etwas von der Liebe. Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Wir werden zum neuen Leben erweckt durch die Liebe Gottes, durch sein Erbarmen, durch seine Güte, durch seine Freundlichkeit, daheim sein. Vieles verstehst du hier noch nicht. Deshalb sei nicht traurig, dass nicht so gut geht, dass du nicht alles hast, aber du wirst die Liebe Gottes erleben. Diese wahre Liebe Gottes macht dich glücklich. Und deshalb such nicht dein Glück in irdischen Dingen. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück. Eleonore von Reuss. Und was kommt? Das Leben ist voller Verluste dann. Der Mammon, das Materielle, das Sichtbare, das macht die Menschen nicht glücklich. Wenn ich daran denke, so viele Menschen, die sind reich und sind doch unglücklich. Oder auch der schnelle Reichtum macht die Menschen nicht glücklich. Der schnelle Reichtum. Weißt du, es gibt so viele arme Millionäre. Ich werde nie vergessen, als junger Pastor, da lese ich große Plakate in der Stadt bei uns in Stuttgart, Bettlerball. Herzliche Einladung zum Bettlerball. Ich denke, naja, arm bin ich auch, habe auch nicht viel, da gehe ich mal hin und gucke ich. Als ich dort ankam, da kamen sie mit Porsche, mit Mercedes, mit schwarze Autos, mit Zylinder und Wrack. Da habe ich gedacht, Mensch, das so sehen die Bettler aus? Bettlerball. Da habe ich gar nicht getraut, reinzugucken überhaupt. Verstehst du? Bettlerball. Und das, die ganze Welt, der Millionäre und Milliardäre ist ein Bettlerball. Heute verstehe ich viel mehr. Ein Chuck Whitaker, der müsste zu den glücklichsten Menschen gehören. 2002 hat er am Weihnachtstag den höchsten Lottogewinn in den USA gewonnen von 315 Millionen Dollar. Musst du dir vorstellen, den höchsten Gewinn. Müsste der glücklichste Mensch sein. Größte Einzelgewinn aller Zeiten. Und was ist passiert? Zuerst spendet er mal 10% armen Leuten. Denkt, er macht was Gutes, aber das bringt nicht viel. Dann hat das Glück ihn verlassen. Wurde bestohlen, besuchte Clubs und wurde dort auch wieder betrogen. Leute brachen mehrmals in seinem Auto auf. Seine Frau ließ ihn sitzen und seine Freunde wendeten mehr und mehr sich ab, weil es so verstritten war. Und die Enkelin von Weidacker hat sich Überdosis und Drogen das Leben genommen. Und mittlerweile ist er spielsüchtig, hat Schulden. Weißt du, von diesen 315 Millionen ist nichts mehr geblieben. Und das gleiche beim Boris Becker. Und kannst woanders angucken, diese superreichen Leute, was ist da übrig geblieben? Was ist aus ihrem Geld geworden? Die reichen Leute haben Angst, weißt du, ihr Geld zu verlieren, und sie verlieren ihr Geld, weil Geld macht nicht glücklich. Du magst lächeln, wenn ich an G20 denke hier, das ist diese reichen Leute, wo fast die halbe Welt denen gehört. Milliardäre, Multimilliardäre und so weiter. Verarmungsängste plagen die. Verarmungsängste. Klimakatastrophe kommt. Die Angst, materiell oder beruflich das Erreichen zu verlieren, herrscht in diesen reichen Schichten. Was ist es? Was ist es, was ich gewonnen habe? Es ist nichts mehr übrig geblieben. Denk an die Firma Schlecker. Verstehst du? Millionen haben die gemacht und fast in jeder Straße oder in jedem Kiez hat es einen Schlecker gegeben und die sind in Konkurs gegangen, weil sie ja irgendwie falsch gewirtschaftet haben. Millionen verglühten bei so mancher Pop- und Sportgröße. Die Frau Schickedanz von Quelle, es lebt von 600 Euro im Monat. Das ist ihr Geld, verstehst du? Zuerst waren sie Milliardäre, Quellebesitzer, Besitzerin oder Erbin. Jetzt leben sie vom Obst, was die Kinder ihnen geben und vom Garten, was sie noch im Garten hat. 600 Euro. Das hat der Bild-Zeitung berichtet. Und dann sagt sie weiter, Frau Schickedanz, wir kaufen beim Discounter Obst und Gemüse und Kräuter und so weiter. Das haben wir im Garten, was wir nicht haben, das kaufen wir beim Discounter. Was ist? Da bist du mal aufgestiegen und bist wieder abgestiegen. Sie suchen in Ehre und Liebe und Glück und kommen beladen, belastet zurück. Weißt du, dann wieder von oben runter umzustellen, das ist schon ein Kunststück. Jetzt beim Discounter, also Frau Schickedanz, Frau sowieso oder Herr sowieso. So viele, die so oben waren, sind plötzlich ganz tief runtergefallen. Gott will dein Glück, deine Freude. Er will ja, dein Leben und er will, dass du sorgenfrei lebst. Du deshalb alle eure Sorgen werft auf ihn. Lernt auf Gott zu vertrauen. Das ist das Geheimnis. Ohne Übertreibung. Eine lebendige Beziehung mit Gott macht erst richtig glücklich. Nicht die Millionen und Milliarden. Auf die persönliche Beziehung zu Gott kommt es an. Echtes Glück ist ein gefragtes Gut und die wenigsten haben es. Echtes Glück ist ein gefragtes Gut. Marlene Graper, die erste Frau, die bei RTL-Show beim Jauch die erste Million gewonnen hat, weil sie so klug war und die Fragen richtig beantwortet hat. Weißt du, dieser Gewinn von 1 Million D-Mark, das war groß, diese Frau hat gewonnen, verstehst du, man hat sie angehimmelt, bejubelt und so weiter, die Bild-Zeitung hat darüber geschrieben und laut Bild starb diese Frau in Armut und nicht im Luxus. Die konnte nicht einmal ihre Zahnbehandlung bezahlen am Schluss. So arm. Als 60-Jährige versuchte sie dann noch irgendwie ihr Glück, aber das hat nicht funktioniert. Und dabei ist das Glück mit ihr gewesen. Nur 10 Jahre später stirbt sie als arme Frau. 1 Million gewonnen. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Weißt du, wirklich bei Gott zu sein. Mit dem Preisgeld hat sie sich dann mit ihrem Edgar alle Wünsche erfüllt, schnelle Autos, Reisen gemacht und so weiter. War sehr offenherzig mit ihrem Geld, das Geld ausgegeben. Weißt du, wenn du was hast, da kommen die Leute mit ausgestreckter Hand. Und das war's. Weil sie im Fernsehen bekannt war, verstehst du, und kannst uns helfen, aber die Leute haben ihre Schuld nicht zurückgezahlt. Und in der Bildzeitung 2010 hat sie noch in einem Interview gesagt, mir ist nichts geblieben. Mir ist nichts geblieben. Was bleibt unterm Strich, wenn das Leben vorbei ist? Deshalb, welch Glück ist, erlöst zu sein, diese Dinge alles nicht brauchen. Es ist schön, wenn du das hast. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dir das nicht gönne. Nein. Aber die größten Sorgen haben die Leute, die Geld haben. Wie erhalte ich das? Gott will unser Glück. Und das ist umsonst, aus Gnaden, ohne Leistungen. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Weißt du, jetzt möchte ich zu Christen reden, nicht nur zu Finanzleuten. Ich möchte zu Christen reden. Weißt du, wir suchen auch unser Glück. Ich denke, ich muss Bibel lesen, ich muss beten, ich muss Kirchgang oder ich muss das und das. Nein, Gott braucht keine Leistungen. Er braucht nur unsere Liebe. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. So deine Freude am Herrn, morgens, mittags, abends, egal wo du bist. Das Glück kommt wie von selbst, wenn du den Herrn liebst. Kommt von selbst. Durch diese lebendige Beziehung. Mit Jesus leben, Jesus lieben, mit ihm verbunden sein, sich an ihm erfreuen, alles in ihm finden, sagen, alles Herr bist du. Ob ich habe oder nicht habe, ist mir vollkommen egal. Ich werde schon irgendwie durchkommen. Ja, und wer wird mich beerdigen? Ich sage dir eines, irgendjemand bringt dich unter die Erde. Spätestens, Entschuldigung, die Müllabfuhr. Ja, oder die Geier. In der Mongolei, da werden die Alten auf den Berg gebracht und die Adler nagen sie ab. Verstehst du? Irgendjemand macht es schon. Wir machen uns so viele Sorgen. Wer beerdigt mich? Weißt du, bisher ist noch jeder beerdigt worden. Irgendwie. Mehr oder weniger. Und selbst wenn du dich noch so sorgst, ich habe in Neukölln mal eine Frau beerdigt, es war so etwas Trauriges, die traurigste Beerdigung, die ich hatte. Die Frau hatte 8 Kinder und da war kein einziges Kind bei der Beerdigung. Verstehst du? Anderen was Gutes getan, was auch immer gewesen ist, ich weiß nicht, auf jeden Fall der Bestatter sagt, Herr Matudis, wir beide sind hier ganz allein bei dieser Beerdigung. Und der Organist, der spielt da ein bisschen was auf der Orgel. Aber dann, weißt du, das ist so traurig. 8 Kinder großgezogen. 8 Kinder das Leben geschenkt. Wir denken manchmal, das ist das Glück, Ehe, Kinder, Familie, Erfolg. Es ist so wichtig, dass wir das Richtige im Leben erfassen, begreifen, das Richtige verstehen. Nicht nur 6 im Lotto oder wo auch immer. Glücklich ist der, der unter Gott steht. Und er weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Egal was passiert. Ich bin geborgen und niemand, weder Tod, noch Hohes, noch Tiefes, Vergangenes oder Zukünftiges, kann mich aus der Hand Gottes reißen. Wenn du Jesus hast, dann wird dich das Irdische nicht so imponieren und fesseln. Wenn du Jesus hast, du wirst sagen, ob ich habe oder nicht habe, bin oder nicht bin, ich weiß, ich habe eine Heimat dort in der Höhe. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Und deine Seele wird gesättigt, indem du weißt, mein Gott, der sorgt für mich. für meine Ewigkeit. Niemand kann für mich sorgen, außer dem Vater im Himmel. Gutes und Barmherzigkeit, singen wir oder sprechen wir im Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Wann hört mein Leben auf? Nicht, wenn ich sterbe. Mein Leben hört gar nicht mehr auf. In dem Augenblick, wo ich Jesus gehöre, habe ich ewiges Leben, wird mein Leben lang folgen. In Jesus bist du wunschlos glücklich. Preis dem Herrn, wenn du das glaubst. Weißt du, alles, was du mehr als Gott liebst, und jetzt halte ich fest, wird dir genommen und zerstört. Alles, was du mehr liebst als Gott, denk darüber nach. Das Geld, das Haus, die Familie, all diese Dinge, das wird dir genommen. Und zwar, da kommt die Krankheit. Es ist erstaunlich, dass gerade reiche Leute krank werden plötzlich, obwohl sie Ärzte bezahlen können, Luxus, im Luxusleben. Schicksal ist manchmal etwas Komisches. Für mich ist Schicksal einfach ein Pseudonym für Gott. Und das Schicksal korrigiert unser Leben. Wenn wir denken, ach, das, wenn ich das und das habe und erreicht habe, dann kommt das Schicksal, solche Schicksalsschläge. Schicksalshafte Korrekturen geschehen dann zu unserem Wohl. Plötzlich werden wir krank, plötzlich geraten wir in Not, plötzlich wird uns alles genommen. Das sind alles Schicksalsschläge. Stürme, Anfechtung, Inflation, Konkurs, Kritik, dumme Geschwätze, die dann über einen, weißt du hast gedacht, jetzt endlich mal habe ich was geschafft. Ich weiß, wovon ich rede. Auf diese Art, das sind alles schicksalhafte Zulassungen Gottes, versucht Gott unser Leben zu verbessern, zu verändern, damit wir nicht an dieser Welt hängen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und so erlöst er unsere Seele, dass wir nicht mehr daran hängen. Weißt du, wir können an diese Dinge hängen. Oh, die große Kirche mit dem hohen Turm, 85 Meter hoch. Verstehst du? Und dann erlöst Gott. Lass liegen, lass es gehen. Weißt du, Gott erlöst uns von allem, auf was wir so stolz sind. Na, guck mal an. Pastor, große Kirche oder großes Haus, großes Auto. Und dann hast du einen Unfall, Totalschaden. Gott erlöst uns durch Schicksalsschläge, durch Unfälle, worauf wir uns so eingebildet haben, worauf wir so aggressiv reagiert haben. Das ist mein Haus. Ja, und plötzlich wird es genommen. Das Schicksal erlöst uns von allem, was uns wichtiger ist als Jesus. In aller Liebe. Das ist meine Beobachtung. Was wir so wichtig nehmen, worauf wir so eifersüchtig sind. Mein Mann, meine Frau, meine Kinder. Plötzlich hauen die alle ab. Und jetzt, was machst du dann? Oder die sterben, verstehst du? Mein Sonnenschein. Ich habe da eine liebe Schwester in Süddeutschland mal gehabt und ja, ihr Mädchen, ihr 17-jährige Tochter, ein hübsches Mädchen, hat sich das Leben genommen. Mein Sonnenschein, wie konnte Gott das zulassen? Aber die hat immer vergöttert. Mein Sonnenschein, mein Sonnenschein, mein Sonnenschein. Und dieses Licht ist erloschen und geht schneller, als man denkt. Paulus hat ein Wort mal geprägt. Was mir Gewinn war, wurde mir Verlust. Und was mir Verlust ist, ist mein Gewinn. Philipper Kapitel 3, Vers 4 bis 9, kannst nachlesen. Wenn etwas in unserem Leben wichtiger ist als Gott, das schädigt unsere Seele. Und Gott erlaubt es durch Umstände, wie auch immer, in aller Liebe. Das ist der liebe Gott. Er nimmt es uns weg. Er nimmt es uns weg. Das ist abträglich. Wenn wir etwas vergöttern, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es ist so ernst, dieses Wort, dieses Gebot. So ernst. Da plötzlich schaltet sich da ein Schicksalsprogramm ein und plötzlich wirst du vertrieben, verjagt, musst fliehen, wird zerbombt. Denk drüber nach. Das, was uns helfen sollte und so weiter, was wir so vergöttert haben, wovon wir abhängig waren, das wird uns genommen. Und dann wurde sogar verwehrt von diesem Schweinefraß, was zu essen. Verstehst du? Das war ihm verwehrt. Ein paar Beispiele aus der Seelsorge. Und ich spreche mal von Frauen, weil meistens Frauen kommen in die Seelsorge und sehr viele Frauen, was ich in all diesen Jahren gehabt habe. Weil wenn die Seele der Frau am Geld hängt, wird sie einen Mann bekommen, glaub mir das, wird ein Mann bekommen, der Versager ist, der ihr kein Geld gibt, sogar ihr letztes Geld noch nimmt. Verstehst du? In aller Liebe. Ich erlebe das immer wieder, dass sogar das Geld verliert. Ich habe eine liebe Schwester gehabt. Pastor, bet mit mir. Hat deutschlandweite Firma gehabt, also Chips vertrieben für ganz Deutschland, bekannte Firma und so weiter, war großer Geschäftsmann. Bete, dass mein Mann Erfolg hat, mein Mann braucht Erfolg, mein Mann muss was statistisch nachweisen, der braucht Erfolg. Und dann hat Gott mir etwas gegeben, etwa ein Wort gegeben. Schwester, habe ich gesagt, vielleicht ist Misserfolg mehr als Erfolg. Und tatsächlich, der wurde aus irgendwelchen Gründen entlassen und dann kamen Probleme, Haus, die Miete konnten, das Haus konnten sie nicht bezahlen, das Haus wurde verpfändet. Betet, dass Gott uns hilft. Erst nach und nach haben sie wieder zu Gott zurückgefunden. Die Ehe war auseinander und dann kamen sie wieder nach Jahren wieder zusammen, weil Geld macht nicht glücklich, Karriere macht nicht glücklich, Erfolg macht nicht glücklich. Wenn die Seele der Frau an sexuellen Vergnügungen hängt, also sie wird nach ihrem Mann verlangen, steht ja in der Bibel, der Eva, was verheißen wurde und so weiter, dann erhält sie einen Mann, pass auf, was ich dir sage, der schwach ist, der kein Interesse an ihr hat und der sogar noch zu Prostituierten geht unter Umständen. Das erlebe ich immer wieder. Und da sagst du, um Himmels Willen, was hat Gott mir in mein Leben gefügt, hineingefügt? Umgekehrt für meine Männer passiert das Gleiche. Also wir erwarten zu groß, wir vergöttern. Gott erlaubt, dass wir uns blamieren. Oder dass andere Dinge passieren. Wenn, ich denke nur an eine andere Frau hier, ihr war so wichtig, ja, guck mal, die haben ein neues Auto, die haben jetzt neue Möbel bekommen, ihr Haus wurde angebaut und vergrößert und sie hat den Mann so weit getriezt und gepiesackt, eine Schwester aus Heilbronn, dass der Mann Herzinfarkt hatte und so weiter, da mussten sie vieles kürzen, streichen, reduzieren, vieles lief nicht mehr so, wie sie gedacht haben. Dann bekommst du etwas, wo du herabsinkst im sozialen Status, wo du nicht mehr dieses Ansehen hast, guck mal, die und die und die, was die alles haben. Jemand anderes, was mir gerade einfällt und so weiter. Weißt du, geliebte Menschen, die so nahe stehen und wir lieben diese Menschen, oh, ich darf die Freundschaft nicht verlieren. Auch die Freundschaft darf nicht vergöttert werden. Auch die Beziehungen dürfen nicht vergöttert werden. Da, weißt du, und dann, wir streben und jagen diesen Dingen nach. Also, weißt du, geh nicht weg, bleib bei mir. Was du mit Gewalt versuchst zu halten, das würde dir kein Glück bringen. Der Wille Gottes muss geschehen in allen diesen Bereichen. So, vielfach erfahren dann die Leute das Negative, genau das Gegenteil. Und erst in ihrer Not wenden sie sich an den Herrn. Erst in ihrer Not suchen sie den Herrn. Und Gott erlaubt, dass die Menschen, die man sehr liebt oder besonders sehr stark liebt, dass sie einen Tier verletzen, dass sie einen vor Kopf stoßen und dass sie einen, ja, du bist entsetzt, das hätte ich nie von meinem Mann oder meiner Frau erwartet. Warum? Damit wir uns nur noch an den Herrn halten, damit wir nur noch den Herrn haben und die Seele lernt, was ihr gut tut, die Gemeinschaft mit dem Herrn, die Beziehung zum Herrn. Und dass man sich dann mit Gott mehr verbindet, sich mehr mit Gott beschäftigt. Ich denke nur an diese eine Frau, dieser Mann da, ja, pleite gegangen ist, entlassen wurde und, ja, und Konkurs ging mit seinem Geschäft. Vorher hat sie kaum gebetet, aber hinterher, da lag sie fast auf den Knien und sagt, Herr, ich lass nicht, ich brauche dich. Herr, du bist meine Hilfe, du bist mein Burg. Mir geht es vollkommen egal, was mit meinem Horst hieß er, glaube ich, was meinem Horst passiert, aber ich möchte nur dich haben, Herr. Hauptsache, ich finde dich und zu dir wieder zurück. Natürlich ist Arbeit Gott und es ist hart. Denn welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Das steht in der Bibel, leider. Also, das sind so viele Dinge, wie Gott uns erzieht, Schicksalsschläge. Dass wir merken, das irdische Glück ist nicht alles. Die Beziehung zu Gott ist A und O. Und deshalb ist es so wichtig, suche den Herrn. Wie hat Augustinus einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Viele Menschen versuchen etwas hochzuhalten, Rasse oder Politik oder Partei oder vieles andere mehr, aber das alles vergeht. Und deshalb, wir haben so viel Umbruch in unserer Welt. Firmen gehen pleite, Menschen gehen kaputt. Und so weiter. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das nützt nicht viel. Die Liebe zu Gott und nicht die Liebe zu irgendeinem geliebten Menschen ist A und O. umso mehr Chancen der Mensch hat, das wahre Glück zu finden, dass er sucht in dieser Welt und denkt, das ist das Glück, das ist das wahre. Daher das Gebot des Herrn, du sollst Gott mehr lieben als Vater und Mutter und dein Kind und deine Kinder oder Brüder und Schwestern. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, und sagt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Ist entsetzlich, was du da liest in der Bibel. Ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. Und ich bin gekommen, um Vater und Mutter, Mann und Frau zu trennen, damit sie Gott mehr lieben als einander. Mal auf meine Wort, mit meinen Worten übersetzt. Weißt du, früher, da war die Armut da. Da haben die Leute nicht viel gehabt. Und da war Krankheit und Entbehrung. Und da gingen die Leute in die Kirche. Und zwar manchmal so in den katholischen Gegenden jeden Morgen, spätestens sonntags, also da gingen sie in die Kirche. So, die waren arm. Die Leute suchten Gott. Und die sind glücklich gewesen, irgendwo, obwohl sie nichts hatten. Weißt du, Gottes Gegenwart ist es, was den Menschen beglückt. Auch wenn du ganz arm bist und nichts hast. Sie hören das Wort Gottes. Meistens auch noch lateinisch, haben sie gar nicht viel verstanden dabei. Aber sie waren im Haus Gottes. Haben sie die Decke angeguckt, diese Malerei der Schöpfungsgeschichte von den Engeln und sonst was. Für romantische Ausschweifungen haben sie damals keine Zeit mehr gehabt oder nicht viel Zeit. Die wenigsten konnten die Erwählte oder den Erwählten heiraten. Die wurden verheiratet einfach. Und weißt du, wir denken manchmal ganz komisch. Wir denken, ja, die große Liebe muss da sein. Auch hier bei uns im Westen. Weißt du, man verliebt sich und man trennt sich. Als ich in Indien war, da singt vorne, sitzt ein kleines Mädchen, Tochter vom Pastor, und dann sagt sie, Pastor, dort hinten sitzt mein Mann. Und die waren erst vielleicht 8 Jahre alt. Und ich dachte, nee. Und das noch in der Pfingstgemeinde. Und dann habe ich den Pastor gefragt, ja, was ist bei euch los? Versteht, verheiratet ihr die Kinder? Ja, weißt du, bei uns ist es so. Bei uns ist die Sitte, da ist die Liebe kalt, aber dann wird der Ofen heiß. Mit der Zeit. Und so, und wir verheiraten. Das Mädchen wird ausgesucht für den Mann oder umgekehrt. Und die wissen, wir leben füreinander schon, wir freuen uns. Die müssen nicht heiraten, aber die sind schon ausgesucht von den Eltern und jetzt, die freuen sich. Also, dort hinten sitzt mein Mann. Und der ist auch erst 8 Jahre alt. Komisch. Aber das war alles auch hier bei uns noch. Und da durfte es gar nicht mal, also vor ein paar hundert Jahren war hier auch gang und gäbe. Und was ist wirklich Glück? Was ist wirklich Leben? Was ist volles Genüge? Die erste Rolle sollte Gott in unserem Leben spielen. Und das alles andere kommt von selbst. Entwickelt sich von selbst. So, die Lebensumstände waren damals nicht gut. Und trotzdem haben die Menschen überlebt. Und heute sind die Umstände gut. Und die überleben nicht. Das ist die Tragödie. Scheitern und gehen zugrunde. Heute konzentrieren sich die Menschen nur auf das Äußerliche. Damals war das geistliche Religion, die Kirche, der Herrgott. Und heute ist es ein überholter Begriff, aber der Mensch hat das Monogramm Gottes in seiner Seele und er ruht erst dann, wenn er Frieden mit Gott hat. Gott will dein Glück, ist mein Thema. Wenn der moderne Mensch Gott nicht findet, dann beginnt er zu saufen, zu konsumieren, versucht Drogen zu nehmen, versucht dies und jenes. Ohne Liebe zu Gott gibt es keinen Zusammenhalt. Ganz alles mag. Aber wenn ein Mensch Gott in seinem Leben hat, da ist das noch Gottesfurcht da. Also wir können nicht, wir haben einander versprochen, wir stehen zueinander, zu unserem Wort. Und nur die göttliche Liebe ist die Kraft, die das ganze Universum zusammenhält und hält auch die Familie zusammen. Wir haben eine Zeit lang solche Plakätchen oder Aufkleber gehabt, die Familie, die betet, die bleibt zusammen. Und es ist ganz arg wichtig, dass die Familie betet, dass die Familie Andacht hat, dass die Familie miteinander Umgang mit Gott haben. Die Familie, die betet, die bleibt auch zusammen. Die hält zusammen und die überlebt es. Was ist die wahre Liebe? In Gott finden wir unser wahres Glück. Und wer Gott gefunden hat, der hat den Himmel entdeckt. Der hat ja die Reichtümer, die Schätze entdeckt, die Seele befriedigen. Er speist eine andere Speise, hat Manna gefunden. Was ist das? Manhu, das war diese große Frage bei Israel. Wenn der moderne Mensch Gott nicht findet, dann geht er vor die Hunde. Er kann verreisen, er kann alles machen, er kann alles unternehmen. Weißt du, wir können heutzutage so viel unternehmen und so viel machen und wir sind trotzdem todunglücklich. Todunglücklich. Denn unser Glück hängt nicht von materiellen Dingen ab. Wahre Liebe ist, dass die Seele Gott findet, sie Gott hinwendet Gott sucht und Gott entdeckt. Und ich finde, das Größte ist es, Herr, ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden, obwohl ich noch nicht viel habe. Aber ich weiß, ich habe dort eine Stätte, ich habe dort ein Zuhause. Wenn ich hier die Augen zumache, ich werde dort empfangen. Mein Vater wartet schon auf mich. Also nicht mein irdischer Vater, mein himmlischer Vater. Und mein irdischer natürlich auch, die sind alle schon vorausgegangen. Und Jesus sagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn das nicht so ist, ich will kommen und euch wieder zu mir nehmen. Fang an, Gott zu suchen. Und die nächsten Themen werden hier sein. Gott will dein Leben regeln. Gott macht dich wirklich reich. Wirklich reich. Da wirst du super reich. Ich werde nie vergessen, als ich in die Pfingstgemeinde kam. Und das war ja durch Zufall. Ich höre draußen, bin eigentlich enttäuscht gewesen vom lieben Gott, weil ich habe um den Heiligen Geist gebetet und dann sagt mir mein Pastor, das ist alles von unten, alles vom Teufel, alles Käse. Das ist alles Unsinn, löse ich davon. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe gesagt, guck mal, Religion ist Opium fürs Volk. Du wirst ja, du betest, du glaubst, du erwartest etwas und das ist nichts. Und dann gehe ich vorbei und dann singen sie mit Tamburin, es ist Kraft, 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 wunderbare Kraft. Und die hören nicht mehr auf. Und mit Tamburin und Hände klatschen, denke, Mensch, sowas kenne ich gar nicht. Von unserer Gemeinde, die haben gesungen, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Güte. Aber sowas Lustiges und Fröhliches. Und dann komme ich rein, war es so im ersten Stock wie hier, der Gottesdienst, komme ich hoch und dann singt ein Ehepaar, Oma und Opa, so alte Leute mit Laute. Und dann spielt die Schwester mit der Laute, mein Vater ist mehr als ein Millionär. Ich denke, Liebes, die sehen aber nicht nach Millionär aus. Habe ich gedacht, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und weil sie sehen, da kommt noch ein Fremder rein, der Bruder hat gesagt, Mutti, wir singen noch einmal. Und dann singen sie das Lied nochmals. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und ich werde es nie vergessen, diesen Augenblick. Ich komme rein, setze mich hin und gucke diese Leute an und sage, Mensch, das sind glückliche Leute. Die haben etwas, was die Welt nicht hat. Sind arm. Und später habe ich festgestellt, das war ein Eisenbahner, der hat Blutvergiftung gehabt, der hat einiges da was gemacht, ist was Unfall passiert, der ist Rentner gewesen, die waren nicht reich, aber mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und diesen Gott wollte ich haben, und diesen Gott habe ich gefunden, und diesen Gott habe ich entdeckt. Mein Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist, die sind es, was mein Leben reich machen. Du hast mein Leben so reich gemacht. Preis dem Herrn, ich danke Gott von ganzer Herzen für diese große Liebe. Das ist diese Kraft, die mich hält, bis hierher getragen hat. Also, Gott macht uns reich. Entdecke Gott, entdecke den Vater. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Du kommst nach Hause von dieser Welt. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und kommen beladen mit Sünden, mit Problemen. Denk an Boris Becker jetzt. Wenn ich so sein Foto sehe, die Augen verheult, verstehst du, ja, ich kann noch bezahlen, ich kann noch leben, verstehst du, ja, aber der hat Schulden und Konkurs und alles mögliche, in aller Liebe. Weißt du, zuerst mal große Karriere gemacht und was ist alles geworden? Was ist alles geworden? Und diese ganzen Millionäre, ich könnte euch Geschichten erzählen. Die ganzen Lottogewinner. Weißt du, Geld macht nicht glücklich. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, ist das, was unser Herzen befriedigt. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die wahre Liebe, dass wir dich finden durften, dass du unser Glück geworden bist, dass du uns die Tore des Himmels aufgemacht hast. Und wir dürfen sehen und schmecken und spüren und erleben jetzt schon in diesem Leben, dass du mehr bist wie ein Millionär, Herr. Dass du Menschen glücklich machst, dass du Menschen reich machst, dass du Menschen befriedigst, echte Befriedigung der Seele schenkst. Und ich möchte heute Abend bitten für Menschen, die jetzt in Unruhe sind, die nach Liebe suchen, nach Ehre suchen, nach Macht suchen, nach Erfolg suchen, Karriere machen möchten und irgendwie reich werden in dieser Welt. Herr, mach ihr Leben glücklich in dir. Oh, begegne du. Und auch diese ganzen Schicksalsschläge. Weißt du, diese Schicksalsschläge, lieber Heiland, die korrigieren die Menschen. Es tut mir so leid, mitzusehen, mitzuerleben, wie manche geprüft wird durch Krankheit, durch Not, durch Elend, aber du willst sie zurückbringen zu dir, zum Vaterherzen Gottes. Halleluja, Geist Gottes, du wirkst und arbeitest weiter, auch in diesen stillen Stunden. Ich danke dir von ganzem Herzen. Segne alle, die dein Wort gehört haben und hören werden. In Jesu Namen. Amen. Der Friede